Ich möchte mit uns heute ein Kapitel betrachten aus dem Buch, das wir mal zusammen angefangen haben, nämlich aus Esra 7. Aber ich möchte das jetzt nicht so machen, dass wir das zuerst zusammen durchlesen, das wäre ein bisschen lang. Aber ich möchte doch an der Sitte festhalten, dass wir uns zuerst erheben und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, die Schuld bezahlt hast. Und wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst, dass wir dich kennenlernen können. Bitte gib jetzt Gnade, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir daraus hören. Bitte gib Gnade zum Verkündigen, gib die richtigen Bilder. Bitte öffne die Herzen, dass dein Wort in uns Feuer fangen kann und dein Name verherrlicht wird und unser Leben sich verändern kann. Amen. Wir nehmen Platz. Und wir schlagen zusammen auf Esra Kapitel 7. Und nachdem wir 6 Kapitel im Esra betrachtet haben und Esra gar nicht vorkam, kommt er jetzt vor. Und da ist ja jetzt auch ein bisschen Zeit dazwischen. Das letzte Mal war November, dann kam Dezember, da haben wir andere Themen gehabt. Das ist gar nicht so schlimm, wisst ihr, zwischen Kapitel 6 und 7 sind in der Wirklichkeit 50 Jahre gewesen. So lange haben wir jetzt ja nicht gebraucht. Aber jetzt geht's ja weiter. Wir erinnern uns sicher, Israel war im Exil und die Juden fangen jetzt an, wieder zurückzukommen. Und Jerusalem lag in Trümmern. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das Erste, was sie aufgebaut haben, war der Altar. Also ich wäre ja anders vorgegangen. Ich hätte erst mal gesagt, so, pass mal auf, Leute, wir brauchen jetzt Kommandozentrale, Infrastruktur, Mauern hochziehen. Danach können wir uns irgendwann mal um einen Altar und um den Tempel kümmern. Aber erstmal müssen wir Sicherheit haben, dann müssen wir die Leute versorgen und dann sehen wir mal weiter. Die bauen erstmal einen Altar auf. Erstmal das Opfer muss wiederhergestellt werden und dann bauen sie den Tempel auf. Ist immer noch keine Mauer da. Immer noch keine Infrastruktur. Die Straßen sind noch nicht freigeräumt, da ist noch Schutt. Die kann jeder angreifen. Aber das bauen sie zuerst auf. Und jetzt kommt Esra, der kommt endlich auch mal da in diesem Buch vor. Und wenn jetzt jemand denkt, jetzt kommt's vielleicht, ich denke, die meisten von euch wissen es, jetzt kommt die Mauer immer noch nicht dran und die Straßen, jetzt kommen andere Dinge. Und wir wollen uns heute erstmal einfach nur diesen Mann angucken, diesen Esra. Und ich habe das hier mal überschrieben mit dem Titel Esra und sein Umgang mit Gott. Wie lebt denn der Mann eigentlich? Wie ist der? Und wenn wir das hier lesen in Esra 7, da lesen wir mal von 1 bis 6 oder bis in den 6. Vers. Und es steht, nach diesen Ereignissen geschah es unter der Regierung Artasastas, des Königs von Persien, dass Esra, der Sohn Serajas, des Sohnes Asarias, des Sohnes Hilkias, und da kommt eine ganz lange Liste bis in Vers 5, da geht es dann weiter mit seinen ganzen Vorvätern, des Sohnes Abishuas, des Sohnes Pineas, des Sohnes Eliasas, des Sohnes Aarons, des obersten Priesters. Also wir haben es mit einem Priester zu tun. Esra war ein Priester, der kommt von Aaron her. Und wisst ihr, bei uns ist das ja ähnlich. Und wir wollen ja jetzt nicht, wisst ihr, mir geht es heute nicht darum, großartige Exegese betreiben, alle historischen Hintergründe betrachten und dann haben wir ganz viel Wissen und dann sind wir nächste Woche noch hier und sind gar nicht zu Hause gewesen. Das wäre sicher auch spannend, aber ich möchte das einfach mal abkürzen und gleich die Brücke zu uns schlagen. Wir kommen auch von einem hohen Priester her. Und unser hoher Priester ist der Herr Jesus. Und so wie der Aaron und seine Söhne damals irgendwas geben mussten als Opfer, hat unser Jesus auch was geopfert. Aber der hat ja halt kein Schaf oder ein Lamm oder ein Stier oder sowas geopfert, sondern er hat sich selber geopfert, seinen eigenen Leib. Er ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen, damit Gottes Zorn sich auf ihm entlädt und nicht auf uns. Das ist sein priesterlicher Dienst, dass er sich nämlich selber dahin gibt. Wir lesen das so wunderbar im Hebräerbrief. Dann heißt es ja später, dass er sagt, du hast Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Da zitiert der Hebräerbriefschreiber aus dem Psalmen, sondern du hast mir ein Leib gegeben. Und diesen Leib hat der Jesus ein für alle Mal geopfert. Ein Opfer, das in Ewigkeit gilt. Ist ja interessant, wenn wir das mal so betrachten. Dieses Bibelbuch beschreibt ja so ungefähr, weiß nicht, 6, maximal 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Der meiste Teil dieses Buches ist Altes Testament. Und am meisten Text haben wir aus der Zeit, wo es um das Gesetz geht. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Tiere die schlachten mussten. Wie viel Blut, Tierblut fließen musste, damit wir Menschen mal begreifen, wie schlimm unsere Sünde ist, wie schlimm unser Zustand ist und was der Preis ist, um uns zu retten. Und das ganze Tierblut war ja nur ein Bild. Und Jesus macht es in einem Opfer, nämlich dass er sich selber gibt, dass er selber sich hingibt, dass er selber stirbt, dass sein Blut vergossen wird, das uns rettet. Und wisst ihr, das bedeutet ja auch für uns, vielleicht kennt jemand das aus dem 2. Korinther 5. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben, damit die, die leben, hinfort nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Das heißt, wenn der Hohepriester für uns gestorben ist, dann heißt das für uns, wir sind auch tot. Das ist der Tod der Selbstverwirklichung. Und wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet, auch für einen Esra, was das bedeutet, dass man nicht mehr das eigene sucht, nicht mehr guckt, wisst ihr, wenn ich hier vorne stehe, und da könnt ihr auch kommen und das sagen, wenn ich hier anfange, meine Gaben zu präsentieren, wie toll ich reden könnte oder wie leicht ich irgendwas nuancieren könnte oder betonen kann, wenn das irgendwann Vordergrund wird, das ist eine Katastrophe, weil ich damit alles kaputt machen kann. Gott dienen bedeutet, ich gelte nicht mehr. Ich stehe nicht mehr im Vordergrund. Ich stehe vielleicht optisch hier vorne, aber damit hört es dann auch auf. Ich verwirkliche mich selber. Ich gucke nicht, dass ich so meine, wisst ihr, wir reden das manchmal, und das ist ja auch richtig, wenn ich Talente von Gott bekommen habe, also irgendwelche Begabungen, dann ist ja erstmal der Geber im Mittelpunkt, dann soll ich sie einsetzen, aber nicht um der Gabe willen. Und nicht, wie vielleicht es die Welt beruflich macht, dass man seine Gabe vielleicht perfektioniert. Sondern ich lege sie ihm einfach zu Füßen. Nicht mehr ich. Und wisst ihr, dieser Jesus hat ja was gemacht. Unser Hohepriester hat uns selber zu Priestern gemacht. Nämlich Priester, die geistliche Opfer darbringen. Das heißt ja, was sollen wir denn für Opfer darbringen? Er hat es doch schon dargebracht. Ich kann ja auch nichts selber bringen. Was habe ich denn? Mein Leib, soll ich den wirklich bringen? Von der Sünde verdorben und zerfressen, der krank wird und irgendwann stirbt deswegen, dem kann ich ihn nicht wirklich bringen. Also jedenfalls nicht so. Sondern ich soll ihm geistliche Opfer darbringen. Wisst ihr, ich muss mit diesem, aufgrund des Opfers Jesu, dass er für mich gestorben ist, gebe ich mich ihm hin. Weil er mich heiligt durch sein Blut, weil er an mir arbeitet und mich zurechtbringt und mich erzieht, gebe ich mich ihm deswegen hin. Und sage mir, du kannst mit mir machen, was du willst, weil ich auch ein Priester bin. Ich gebe deswegen auch ein Opfer, wegen seinem Opfer. Das gehört zum Priestersein dazu. Dann sind wir in der ähnlichen Situation wie ein Esra, ein Priester, der Gott dient, am Altar, am Opfer. Und wenn wir das so uns dann hier angucken, wie dieser Esra ist, da steht nämlich dann in Vers 6, dass dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem, das ist ja dieses biblische Bild, man zieht immer, nach Jerusalem zieht man immer hoch, es liegt auf dem Berg oben. Das ist ein Bild für uns, wir ziehen zum Himmel, also nach oben in Anführungszeichen, das ist ja nicht der Lufthimmel da oben, aber wir wollen in den Himmel, da geht unser Weg hin. Und er will nach Jerusalem hinaufziehen und es steht, und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels gegeben hatte. Also dieser Esra, ich übertrage das mal gleich auf uns, der war in seiner Bibel zu Hause. Der kannte die. Und wisst ihr, was ist eine Tragödie eigentlich heute? Man sagt manchmal, das habe ich dann von Ältesten mal gehört, wenn so Älteste und Pastoren sich treffen und irgendwann reden sie ja mal untereinander und irgendwann fangen sie an, ihr Herz auszuschütten. Und das, was sie am meisten beklagen, sie beklagen, meine Leute lesen nicht ihre Bibel. Ab und zu mal. Aber die sind dann nicht zu Hause. Du musst denen alles vorkauen. Ich habe das mal gehört von jemandem, der sagt zu mir, ja, dann war ich irgendwann mal ein reifer Christ. Aber was ist denn das, ein reifer Christ? Ein reifer Christ ist, der aufgrund seines Bibellesens selbstständig sein kann, dem du nicht alles vorkaufen musst, dem du nicht alles vorsagen musst. Der kann selber gehen, weil er halt seine Bibel kennt. Und Esra war jemand, der war hier wohl bewandert. Wisst ihr, wir lesen gleich noch, dass er das Gesetz erforscht und so weiter. Aber wisst ihr, es gibt kein Bibelstudium ohne Lesen. Und das Wichtigste, bevor du anfängst zu studieren, du musst es lesen. Sonst hast du ja keinen Überblick. Wisst ihr, ich habe das früher gern so gemacht, ich bin kein Leser. Also ich hasse Lesen und eigentlich bin ich der falscheste Mensch für ein Studium oder sowas. Ich lese einfach, weiß ich nicht, ist nicht so. Ich werde müde und schlafe ein, nur nach 3 Seiten. Bei diesem Buch ist etwas anders, aber früher habe ich es dann so gemacht, ich habe dann einfach ganz viele Vorträge gehört, dann wusste ich ganz viel. Aber ich wusste halt nur Bruchstücke. Allein das Zuhören von Predigten führt dich ja nicht letztendlich zu dieses Vollmaß, dass du jemand bist, der in der Bibel zu Hause bist. Das ist eine Anregung dazu. Das sind Hinweise, die einen anderen, die sollen wir auch hören und beherzigen. Aber wisst ihr, dann habe ich so Stellen gehabt, die waren wichtig. Ich lese gerade Psalmen, da fällt mir das jetzt wieder auf. Dann hörst du da so einen Psalm, boah, das ist so ein guter Vers. Und dann liest du dann in deiner stillen Zeit oder wie du es auch nennen willst, in deiner Bibellese täglich, den ganzen Psalm und guckst, oh, guck mal, der ist ja irgendwo eingebettet. Der steht ja in einem Zusammenhang. Den kannst du in der Predigt nicht immer bringen. Ich kann ja nicht, ich habe hier einen Haufen Bibelstellen, stell dir vor, ich würde ihn in jeden Zusammenhang bringen. Das kann ich ja gar nicht machen. Den muss ich mir zu Hause angucken, damit ich aufpasse, was ich hier sage. Aber ich kann dir das ja nicht alles zeigen. Aber dann musst du ihn selber lesen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann wird dieses Wort dir zu eigen werden. Man kann dann wunderbar erzählen, was andere Leute sagen aus der Bibel. Aber eigentlich hast du es nur kopiert. Aber wenn ich mich mit dem Wort beschäftige, dann wird es mir zu eigen. Dann wird es irgendwann meine Botschaft. Dann sitze ich am Kaffeetisch und sage dem anderen was, dann ist das nicht, weil ich das irgendwo gehört habe, dann kommt das, weil ich es gelesen habe, weil ich es gelernt habe im Leben. Es gibt so ein Buch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Watchman Nee. Das ist so ein dickes Buch, also 3 Bände sind da drin. Der geistliche Christ. Ist jetzt nicht so schlechtes Buch, aber wisst ihr, der Watchman Nee schreibt ehrlich im Vorwort, ja, das meiste kenne ich nur aus der Theorie. Und das ist oft unser Problem. Manches ist einfach nur Theorie bei uns. Es ist keine Praxis, kein Alltag bei uns. Es ist nicht das Leben. Jesus sagt einmal, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Das ist das, was übers theoretische Zuhören drüber hinausgeht. Und nur lesen, damit ich was weiß. Sondern wirklich, wenn ich eindringe, wenn ich dieses Wort auf mich wirken lasse, auch beim Lesen, wenn ich mich dem öffne. Und dann sagt, das sind die echten Jünger. Also Jünger ist man nicht nur, weil man mal ein Gebet gesprochen hat. Sondern zum Jüngersein, zu einem echten Gläubigen, gehört, dass er an diesem Wort zu Hause ist. Dass er es liebt. Dass es will, der wartet sehnsüchtig drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wisst ihr, ich habe eine Lebensphase gerade so mit kleinem Kind und Säugling zu Hause und so weiter. Du schaffst nicht jeden Tag deine halbe Stunde oder so etwas. Das geht einfach manchmal nicht. Die liegen dann die Kleinen um 5 Uhr im Bett rum. Wann willst du denn aufstehen? Um 4? Das klappt manchmal einfach nicht. Aber es tut so weh. Willst du es eigentlich? Und das möchte ich euch mal sagen, ihr jungen Leute, die noch keine Kinder habt, noch nicht verheiratet seid, lest dieses Buch täglich. Später könnt ihr es nicht mehr. Ich glaube, später kommt noch mal eine Phase, wenn ihr aus dem Gröbsten raus sind, dann geht es wieder besser. Also ihr, die ihr da raus seid oder schon älter seid, dann lest dieses Buch. Das ist so wichtig. Wisst ihr, der Glaube kommt aus dem Wort. Okay, stimmt nicht ganz, kommt aus der Verkündigung. Aber die Verkündigung kommt aus dem Wort. Und wisst ihr, das Interessante ist, da habe ich mich letzte Zeit mal ein bisschen mit beschäftigt, das, was wir Predigt nennen, kennt die Bibel gar nicht. Ist euch das mal aufgefallen? Ich habe noch keinen Lehrtext gefunden, wo er sagt, so, Predigt heißt Sonntagmorgen treffen und einer redet eine halbe Stunde oder Stunde oder was auch immer für eine Zeit. Der macht dann Exegese, der legt das so und so aus und so baut er die Predigt auf und dann sagt er Amen, dann beten alle und dann war das die Verkündigung. Das kann man ja so machen. Wisst ihr, das ist ja nicht falsch. Ich sitze ja auch zu Hause und ich bin ja eigentlich ein Chaot, deswegen habe ich meistens einen Bibeltext, damit ich mich daran langhange. Ja. Aber das ist ja schon sinnig, wenn man da so ein bisschen Sinn hat in seiner Predigt, dass das irgendwie so ein Weg geht. Das ist ja nicht falsch. Das ist ja nicht falsch, so zu verkündigen. Aber Verkündigung heißt erstmal einfach nur, dass du das Wort Gottes weitergibst. Und das kommt eben aus dem Bibellesen. Woanders kriegst du es nicht her. Das bringt nichts, wenn ich nur die anderen Leute kopiere. Und meistens ist es so, ich höre ganz viel. Mit meinem Leben, im Alltag hat es auch gar nichts zu tun. Da mache ich ja andere Dinge. Da habe ich ja meine Hobbys. Ich habe gar keine Zeit mehr, das Wort Gottes auszuleben oft. Man kann ja ein Hobby haben, aber das Hobby darf ja nicht meine ganze Zeit hier ständig füllen. Und der Esra war ein Mann, der war wohl bewandert. Der kannte sich da drin aus. Der ist, ich sage ein schönes Wort, bewandert. Der wandert da drin. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, bestimmt schon zweimal, und ich werde es vielleicht nochmal erzählen, von diesem Volk, das im Dschungel lebte, und die Missionare kamen hin, haben es missioniert, die haben sich bekehrt, dann fingen die an, ihre Bibellese zu halten, ihre stille Zeit mit Gott zu verbringen jeden Tag. Und das haben sie dann irgendwo um das Dorf herum im Dschungel gemacht und haben dann jeder zu seinem Platz, wo er dann alleine mit Gott war, den Weg ausgetrampelt. Und bei manchen fing das dann wieder an, da fing dann Gras an zu wachsen auf dem Weg. Da sah jeder andere von den Geschwistern und sah gleich, oh, da sucht jemand nicht mehr seinen persönlichen Umgang mit Gott. Da schläft was ein. Da, wisst ihr, die konnten dann sagen, du, geh mal deinen Weg, da wächst Gras drauf, lest mal deine Bibel, geh mal ins Gebet, sehen wir gleich noch. Wisst ihr, wir fragen uns manchmal, warum geht es geistlich nicht weiter? Warum habe ich ständig Stress in bestimmten Punkten? Warum funktioniert es einfach nicht? Wisst ihr, das ist das Einmaleins des Glaubens und das hört nicht auf, auch nicht, wenn man ein Schriftgelehrter ist. Und 20 Jahre gläubig ist und viel in der Bibel gelesen hat und viel mit Gott erlebt hat. Bibellesen hört nicht auf. Das ist die Kraftquelle, die der Gläubige hat. Da kommt nämlich die Kraft raus. Wenn ich mein Buch weglege, das ist so ein bisschen wie, wenn ich Luft anhalte. Man sagt ja manchmal, beten ist das Atmen der Seele. Das ist halbrichtig. Eigentlich ist Beten das Ausatmen. Aber ich muss auch einatmen, das Bibel lesen. Und dann funktioniert nichts geistlich. Wisst ihr, dann kommt der Mensch und dann trickst er rum. Dann hat er Ideen, wie man vorgehen muss. Er denkt sich dann Methoden aus, wie ich irgendwie einen Schein aufrichte, dass ich doch noch geistlich leben würde. Ich habe nichts gegen Bibellesepläne. Wenn du einen hast, dann lies den fleißig. Aber der Bibelleseplan selber, der macht es noch nicht, dass du anders lebst. Versteht ihr? Wir haben das früher in der Jugend gemacht. Das kann eine Jugend machen. Dass wir zusammen einen Plan gehabt haben, haben wir uns irgendwie einmal oder so im Monat getroffen, haben uns so ausgetauscht drüber. Das ist nett. Aber wisst ihr, das ist nur eine Krücke. Wenn ich mich nicht dem Wort öffne beim Lesen und es wirklich von Herzen lese und jeden Tag lese und wenn ich die Zeit habe, es auch verschlinge. Wisst ihr, man muss nicht nur 4 Kapitel Bibel am Tag lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Wenn man 4 Kapitel am Tag liest, ungefähr in einem Jahr kommst du durch die Bibel. Aber wenn du das Wort liebst, dann ist das für dich keine Obergrenze mehr. Dann liest du vielleicht auch mal weniger, weil du es nicht schaffst. Aber du würdest gerne mehr haben. Und sind wir ehrlich, das fehlt uns doch so. Das ist doch nicht so spannend, oder? Ein guter Film ist doch viel spannender, oder? Und dann merken wir manchmal, was bei uns im Leben überwiegt. Mein Fleisch oder mein Geist? Oder der Geist? Esra war wohl bewandert im Gesetz Moses. Kommen wir gleich nochmal auf das Gesetz Moses. Dass der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Esra war jemand, der gebetet hat, also übertragen jetzt. Er hat zum König seine Bitten geäußert. Und wir haben ja einen König. Das ist unser König, der Herr Jesus, der uns gesagt hat. Übrigens, er hat gesagt, wenn meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten und es wird euch zuteil werden. Also wenn ich dieses Wort lese und bewahre, da habe ich eine Verheißung, dass ich Gebetserhörung habe. Dann schenkt er mir das, was ich von ihm bitte. Dann werde ich auch, ich habe das bestimmt auch schon mal gesagt, Ich habe mal, da war ich so Teenager, ich weiß nicht, so 13, 14, 15. Und dann meinte ich doch, es wäre doch eine gute Sache, wenn ich so ein Notebook, so ein Laptop haben könnte. Ich könnte da ganz viele tolle Sachen machen, zum Beispiel Vorträge hören. Zeig mir mal den Jugendlichen, wenn er ein Laptop hat, wenn er nicht anfängt zu zocken. Ich meinte echt, ich müsste dafür beten. Ich habe zum Glück keinen bekommen. Ich musste mir irgendwie später, weil ich gearbeitet habe, mal selber einkaufen. Ich habe ihn zum Glück nicht bekommen. Aber wenn ich zu Hause bin im Wort Gottes, wenn mich das prägt, wenn diese Worte in mir bleiben, dann werde ich ja nicht mehr den Unsinn beten, sondern werde ich das beten, was wichtig ist. Und dann bete ich vielleicht auch mal wirklich für die Nöte, die ich habe. Das musste ich immer wieder lernen. Jetzt haben wir das wieder gerade. Das ist so Krankheitsphase in der Familie. Die Kleinen werden krank. Und das nimmt manchmal Zeit in Anspruch. Und dann musst du plötzlich alles abbrechen und mit jemandem zum kinderärztlichen Notdienst fahren oder sowas, weil die Ärzte zu haben oder musst halt dahin fahren. Das ist Zeit, da kommst du nicht gleich dran, da gehen Stunden verloren, kannst deine Arbeit nicht machen, kannst deine geistlichen Dinge nicht machen, kannst zu Hause nicht mit der Familie das machen, was du gerne hättest. Geht einfach nicht. Und da musst du dich manchmal durchkämpfen und manchmal auch durchbeten, weil du ja Aufgaben hast, die musst du ja erfüllen. Und die Dinge liegen im Weg und du musst sie einfach zu Gott im Gebet bringen und sagen, ja, ich habe da schon wieder Dinge, die liegen einfach im Weg. Nimm das doch in deine Hand. Gib, weiß ich, Gesundheit in der Familie, weil uns das gerade aufhält. Das strapaziert uns so, das macht uns so fertig. Auf der Arbeit sind die Spannungen, in der Gemeinde weiß ich nicht, wie soll ich mich verhalten, was soll ich da machen? Aber dann geh zum Herrn Jesus und lass uns mal diese eine Bibelstelle ausschlagen aus dem 1. Timotheus 2. Sehr eigentlich bekannt übers Beten. Nur den ersten Vers lesen. Und es steht nämlich im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, so ermahne ich nun, da steht dieses Wort für das seelsorgerlich Ermahnen, Jesus, ich rufe auf euch auf, kommt, macht das doch so, dass man vor allen Dingen danken soll. Steht da nicht. Also steht da gleich noch. Aber vor allen Dingen sagt er, bitten oder flehen. Zu Gott bitte sagen. Bitte hilf mir in meiner Not. Bitte nimm dich dieses Problems an. Ich weiß nicht weiter. Bitte hilf mir. Gebete für Bitten und Danksagung darbringen für alle Menschen. Wisst ihr, das Interessante, was hier in der Schlacht damit Fürbitte übersetzt wird, da steht ein griechisches Wort, das heißt, glaube ich, Enteuxis, das ist eine Zusammenkunft. Sowas wie eine Audienz haben. Aber ich darf im Gebet zu meinem Gott gehen und darf ihm das sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Natürlich dankt man auch, ja, das ist klar, man dankt ja auch Gott, das steht ja auch drin. Aber erkennt ihr die Gewichtung? Manchmal wollen wir frömmer sein als Gott. Er sagt, bitten, Gebete, Fürbitte und dann sagt er auch noch Danksagung. Aber dieses wirklich zu Gott im Gebet gehen, ihm mal bitten, dass er hilft. Wir neigen doch oft dazu, dass wir unsere Probleme entweder ignorieren, selber was versuchen oder uns gleich an die Menschen wenden. Aber eigentlich sollen wir uns erst an ihn wenden. Und am besten vorher, bevor es nicht mehr geht. Ja, dass wir zu ihm kommen und sagen, bitte hilf mir. Und das ist oft, was wir gerne auch vergessen. Keine Sorge, Esra dankt gleich noch. Der lobt Gott noch am Ende des Kapitels. Also wenn jemand denkt, oh, der will nicht mehr, dass wir danken. Doch, natürlich sollen wir Gott danken. Vor allem, wenn er uns die Gebete erhört. Dann sollen wir ihm auch danken dafür. Aber Esra ist der vor Gott steht und die Hände aufmacht, im Bild gesprochen. Und das sollten wir tun. Wir sollten ihm auch bitten, dass er uns hilft. Wisst ihr, wir sind manchmal so beschäftigt, auch im Gemeindeleben, mit dem, wie wir dienen. Ja, als Prediger. Ganz lange tüftelst du rum, wie machst du, wie leitest du durch die Predigt. Weißt du, der andere schreibt es vielleicht auf, dann wird getüftelt an der Aussage, wann mache ich welche. Wäre mal schön, wenn wir beten würden dafür. Ist das erstmal aufgefallen? Apostelgeschichte 2. Die erste große Predigt, erste wir würden das heute eine evangelistische Predigt nennen, Petrus in Jerusalem, der Heilige Geist ist gekommen, die hatten damals das Zeichen der Zungen oder des Sprachenreden, so müssen wir es sagen, das Reden in Sprachen. Und die Leute wundern sich und dann kommt Petrus dahin und sagt so, wisst ihr was, pass mal auf, das, was ihr seht, das ist Joel 2, dann zitiert er einen Abschnitt aus Joel 2 und dann legt er den nicht mal aus. Der geht einfach weiter und sagt ihnen das Evangelium. Und dann passiert was, dann steht da in Apostelgeschichte 2, 37 und es ging ihnen durchs Herz. Und oft ist das das, was in unserem Dienst fehlt. Der ist vielleicht gut und wir sehen auch, dass wir, gleich, dass wir unseren Dienst sorgfältig tun sollen. Und dann oft fehlt es irgendwie, ich weiß, kennt ihr das? Irgendwie, na, es war auch schon gut, ne? Aber es ist nicht durchs Herz gegangen, es hat nicht erreicht, da wo es erreichen soll. Ich kann alles richtig machen, wisst ihr, ich kann hier vorne stehen und theologisch alles richtig sagen, aber irgendwie brennt kein Feuer. Jemand nannte das mal Strohdreschen. Alles richtig gemacht, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Kein Feuer mehr da war, weil wir vielleicht nicht mehr begriffen haben, dass das Gebet eine Riesenrolle spielt und dass ich eigentlich nichts machen kann geistlich. Ich kann nicht bewirken, ich könnte vielleicht rhetorisch jetzt gut sein und euch seelisch mitreißen, ja, aber dann ist ja geistlich noch nichts passiert. Ich kann das nicht machen, dass sich dein Leben ändert heute. Das kann nur er machen. Wenn er es nicht tut, manchmal macht er das auch extra, weil ich mich wieder zu viel auf meine Arbeit konzentriert habe. Vielleicht wieder gedacht habe, ich muss jetzt was reißen hier in meinem Dienst. Ich muss es gut machen, dass das nächste Gemeindefest gut wird oder was auch immer. Und wir haben schon wieder vergessen, dass wir es vor ihm bringen sollen, zu ihm bitte sagen sollen, dass er es tut, weil ich es nicht tun kann. Weil jede Aufgabe in der Gemeinde ist eine geistliche Aufgabe, die die Menschen, die die Gläubigen erbauen sollen und wenn möglich auch noch die Ungläubigen reizen sollen, dass sie sich bekehren. Und das ist eine unmögliche Aufgabe. Das kann keiner von uns. Das muss er tun. Und wir sind so von ihm abhängig, dass wir es nötig haben, dass wir vor unserem König stehen und von ihm bitten. Und er will uns das geben. Er steht ja nicht da und denkt, oh, das überlege ich mir erstmal. Weißt du, letzte Woche hast du mich geärgert. Das machen wir manchmal so, wir Menschen, aber er doch nicht. Und dann geht's weiter. Hier steht dann zum Beispiel in Vers 9, wir springen mal ein bisschen. Und Vers 10. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel. Am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Der kommt nicht an, weil er alles gut geplant hat oder weil er einfach so ein toller Kerl ist, der was organisieren kann. Der kommt an, weil Gottes gute Hand über ihm ist. Wegen nichts anderem. Es gibt ja so diesen Vers in den Psalmen, wenn der Herr nicht das Haus baut, der baut der Arbeiter umsonst. Esra ist wohlbehalten in Jerusalem angekommen, weil Gottes gute Hand über ihm war. Und jetzt kommt Vers 10. Und in Vers 10 steht dieses kleine Wort mit vier Buchstaben. Denn. Und denn heißt, jetzt kommt eine Begründung. Da steht nämlich, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Also wir könnten vielleicht auch sagen, das lag ihm auf dem Herzen, das brannte ihm auf dem Herzen. Das war ein Herzensanliegen. Das war nicht seine Seele, die sich gut fühlte. Wisst ihr, mir sagte meiner, ja, predigen sollte man da, wenn man Spaß hat dabei. Der liebe Mann, der hat noch nie gepredigt in seinem Leben. Und jeder, der predigt, weiß, predigen macht überhaupt keinen Spaß. Du hast eigentlich nur Nachteile. Natürlich hast du Freude am Wort Gottes und es ist dir auch eine Herzensfreude, das anderen zu sagen. Aber du hast ganz viele Nachteile dadurch. Du hast ganz viel Ärger und ganz viel Anfechtungen deswegen. Für Esra war das eine Sache des Herzens, das brannte ihm auf. Wir würden vielleicht heute alltagsmäßig sagen, es brannte ihm auf der Seele. Das ist wirklich von innen gekommen. Und es war nicht, dass ihm das vielleicht das Vortragen seiner Lehre ihm so gefiel, weil er sich gerne ausdrückte oder sowas. Sondern was aus ihm auf dem Herzen lag, dass den anderen geholfen wird. Er hatte sein Herz darauf ausgerichtet. Wisst ihr, das heißt einmal, schreibt der Paulus, der schreibt an die Korinther und sagt, aus einer Herzensnot heraus habe ich euch geschrieben. Der hat sich nicht hingeschätzt, weil das halt so sein Job war. Da musste ihm auch kein Mensch hinterherlaufen und sagt, komm, schreib den doch mal einen Brief. Naja, ich guck mal, ob ich Zeit habe. Darf ich fragen, brennt dir dein Dienst auf der Seele, den du hast? Ist dir das ein Herzensanliegen, dich genau da für die Geschwister einzubringen? Ist es dir ein Herzensanliegen, wenn du Zeugnis gibst den Ungläubigen, wenn du ihn Jesus Christus bezeugst? Liegt es dir auch schwer auf dem Herzen, dass der andere verloren geht? Und das fehlt uns doch so oft, dass es wirklich ein Herzensanliegen ist, dass es wirklich tief ist. Und das ist die Begründung, warum die gute Hand Gottes über ihm war. Oberflächliche Menschen gefallen Gott einfach nicht. Das mag er nicht, damit kann er nicht umgehen, damit will er nicht umgehen. Und wisst ihr, er sagt hier, er will das Gesetz erforschen. Was ist das Gesetz? Das mosaische Gesetz. Der Paulus erklärt uns das einmal im Galaterbrief so, er sagt, das Gesetz ist ein Pädagogos auf Christus hin. Da steht ja manchmal Lehrmeister in der deutschen Übersetzung oder manche haben eine ganz abenteuerliche Übersetzung, die sagen Zuchtmeister, ich weiß nicht so genau, was das sein soll. Aber er ist ein Pädagoge, würden wir heute modern sagen. Und zwar ein Pädagogos ist der Paides, Jörg? Das Söhnchen? Ja. Ja, so, der Grieche kann das einfach besser aussprechen. Also, das ist eigentlich ein Knabenerzieher und nicht im Sinne von, wie wir uns das vielleicht vorstellen, jemand, der jetzt eine pädagogische Ausbildung hat im modernen Sinne und den jetzt erzieht, den ihm irgendwelche Sachen beibringt. Der Pädagogos war damals ein Sklave, der dafür verantwortlich war, dass der schulpflichtige Junge in der Regel zur Schule kam und nicht geklaut wurde unterwegs. Oder auf andere Abwege selber geraten ist. Und er sagt, das Gesetz, also das der Ezra hier erforscht, ist so ein Pädagoge auf Christus hin. Das Gesetz sorgt dafür, und es hat auch nur diese eine Aufgabe, dass du und ich merken, wir sind erbärmliche Sünder, wir haben echt nichts, das wir Gott andrehen könnten. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, die hat Willem Busch mal kreiert. Stellt euch doch mal vor, da steht ein Mann vor Gericht, weil er geklaut hat. Und bevor der Richter das Urteil verkündet, darf er jetzt noch mal was sagen. Und dann sagt er, Herr Richter, ich spinne das jetzt mal ein bisschen selber aus. Gucken Sie doch mal mein Leben an. Ich habe einen helfenden Beruf. Ich bin ehrenamtlich unterwegs. Ich bringe mich in meine Ortschaft da ein und helfe alten Leuten. Und jetzt habe ich einmal 5 Minuten geklaut. Das hebt sich doch wohl auf, oder? Na, da wird ja jeder Richter sagen, naja, ich verurteile Sie nicht wegen Ihrem braven Leben, sondern wegen den 5 Minuten, denen Sie geklaut haben. Und wisst ihr, bei uns sieht es doch, weiß Gott, genau andersrum aus. Es sind doch nicht 5 Minuten, wo wir mal einen Fehler gemacht haben. Bei uns haben wir doch das ganze Leben verbockt. Und vielleicht mal 5 Minuten egoistisch was Gutes getan. Und das bringt uns das Gesetz Moses bei. Und dass wir nur eine Chance haben, nämlich dass das Lamm Gottes, Jesus Christus, der hohe Priester, das Opfer bringt, das uns rettet. Dass er das Opfer bringt, dass er für uns stirbt, dass er aufersteht, dass wir in einem neuen Leben wandeln können. Und das Gesetz hat diese Aufgabe, zu sorgen, dass wir da hinkommen. Jesus sagt einmal zu den Pharisäern, ihr forscht in den Schriften, also Bild fürs, ganz allgemein, fürs Alte Testament, ihr guckt da rein, Gesetz Moses und so weiter. Und ihr meint, ihr habt das Leben darin. Und sie sind es, die von mir zeugen, sagt der Herr Jesus. Also wenn dein Bibellesen madig ist, dann lass dir einen Rat geben, dann such Jesus auf jeder Seite deiner Bibel. Du findest ihn. Und wenn du ihn nur findest, weil du eine furchtbare Geschichte im Buch Könige gelesen hast, dann siehst du, dass wir ihn nötig haben. Aber du wirst ihn immer finden. Das ist auch immer die Frage, was reden wir? Also diese allgemeine Weitergabe des Wortes Gottes, auch hier vorne, auch beim Kaffee, ich weiß nicht, wo seid ihr unterwegs, Kinderstunde, Dienkreis, Jugend, vielleicht in der Küche, wenn ihr euch unterhaltet, wisst ihr, was reden wir? Der Paulus schreibt zu den Korinthern und sagt ihnen, als ich zu euch war, also erstmal war ich nicht sehr selbstbewusst, aber es war mir auch egal. Ich habe nur eine Botschaft, ich habe nur eine Sache gewusst, Jesus rettet. Jesus ist der Christus und er ist der Gekreuzigte und ich habe nichts anderes euch zu sagen. Wisst ihr, es geht einfach um Jesus. Wenn wir den anderen Zeugnis geben, zum Beispiel jetzt in der Welt da auf der Straße und jetzt, wir sind vielleicht auch schon ein paar Jahre bekehrt, wir kennen das Evangelium jetzt auch ein bisschen besser. Was erzählen wir den Leuten? Erzählen wir ihnen, dass Jesus sie retten muss? Ich weiß, das ist das, was ja peinlich ist. Das ist ja auch das, was komisch ist menschlich. Dass einer stirbt für uns, warum sollte er sterben? Wir sind doch alle so toll. Und dann steht er noch von den Toten auf. Aber das wäre die Botschaft. Und das ist auch die Botschaft, die wir brauchen. Die wir immer noch brauchen. Wir brauchen, dass wir mit Christus mitgekreuzigt sind. Dass unser alter Mensch mit seiner Sünde, mit seinen schlechten Gewohnheiten, mit seinem miesen Charakter, dass er mitgekreuzigt ist und wir aufgrund der Auferstehungskraft jetzt dem widerstehen können und anders leben können. Das wäre mal die Botschaft. Das wäre mal das, worüber wir uns unterhalten könnten. Wo wir uns Mut machen könnten. Esra war das ein Herzensanliegen. Und dass er das den Leuten weitergibt. Und dann kommen wir hier zu einem Punkt. Das sind viele Verse. Ich werde ein bisschen sporadisch draus lesen. Ab Vers 11. Esra 7 ab 11. Nämlich schreibt der Artasaster, dieser König von Persien, dem Esra einen Brief. Sowas, wir würden das heute vielleicht so etwas wie eine Vollmacht nennen. Dass er bestimmte Dinge sich einfordern darf, tun darf. Aber er soll auch gewisse Dinge tun. Und da schreibt dann nämlich in Vers 12, Artasaster, der König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels, ausgefertigt und so weiter. Haben uns die Abschreiber damals wahrscheinlich einfach erspart, die ganzen Staatsgesülze da einfach mal wegzulassen, was nicht wichtig ist für uns. Aber ist auch interessant, was für eine Formulierung. Das ist vielleicht manchmal anders geschachtelt in deiner Bibelübersetzung, aber er ist ein Schriftgelehrter im Gesetz Gottes des Himmels und dann wird ihm das Attribut vollkommen zugeschrieben. Aber ist doch kein Mensch vollkommen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Esra so ein Mensch war wie wir. Mit seinen Schwächen, mit Sünde. Warum ist denn er jetzt vollkommen? Nun, ein Gedanke dazu, das kennen wir aus dem 2. Korinther 12. Ihr kennt 2. Korinther 12, wo Paulus von seiner Schwachheit redet und dann von der großen Offenbarung. Und dann sagt er ja, er wollte, dass Gott diesen Engel Satans, dem er zugesetzt hat, was auch immer das war, dass er ihn endlich wegnimmt, weil das störte ihn so. Das war so schwer. Und dann sagt Gott zu ihm, nein, mach ich nicht. Weil meine Kraft in den Schwachen zur vollkommenen Ausreifung kommt. Wisst ihr, wenn ich was helfen will, geistlich, in der Gemeinde, wenn ich Zeugnis geben will, dann muss ich erstmal lernen und wisst, das ist keine Theorie. Als Jesus die Bergpredigt hält, dann steht er ja und er setzte sich, dann kamen seine Jünger und er lehrte sie. Was kommt dann? Da kommt Praxis und nicht Theorie. Wenn ich was weitergeben will, dann muss das mein Leben sein und die Schwachheit auch und dann muss ich das erfahren haben, dann muss ich zerbrechen. Du musst ja erkennen, dass ich zu nichts tauge als Mensch, sondern dass er es machen muss. Und dann wird seine Kraft in mir vollkommen. Dann kann ich, wisst ihr, das ist ja am Ende der Bergpredigt, Kapitel 7 heißt es über den Herrn Jesus, nicht über uns, sondern über ihn heißt es dann, die Leute wundern sich, weil er nicht so verkündigt, nicht so lehrt wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Der Jesus konnte mit Vollmacht lehren. Er hatte diese Exousia, diese Freiheit, die Dinge einfach zu sagen und dann galten die auch. Nun, ich bin jetzt nicht der Herr Jesus. Aber wenn er mich benutzen will, zum Beispiel als Sprachrohr, als helfende Hand, dann wirkt er in seiner Vollmacht. Dann hat das Gewicht, was du sagst. Dann hat das Gewicht, was du tust. Und dann geht es ja hier weiter.
Er sagt ja in Vers 14 zum Beispiel, weil du von dem König und seinen sieben Räten gesandt bist, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem durchzuführen, nach dem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist. Der Esra hat sich das nicht einfach ausgesucht, nach Jerusalem zu gehen und Untersuchung zu machen. Sondern der König und seine sieben Räte, vielleicht kennt ihr das, siebenfache Geist Gottes, die sieben Geistesgaben, Früchte und so weiter. Das heißt, Gott gibt jemanden Auftrag, was zu tun durch seinen Heiligen Geist. Ich mache das nicht, weil es mir gefällt. Sondern ich mache, weil ich ein Drängen wahrnehme, dass ich diese Aufgabe tun sollte. Weil er mich einsetzt. Wisst ihr, wie das der Paulus im Korinther 12 erklärt? Er sagt, erstens gibt der Heilige Geist, wie er will, die Gaben. Und dann setzt Gott jedem an Leib so, wie es passt, wie es ihm gefällt, damit Ausgleich passiert. Und wenn ich an meinem Platz bin, dann kann sich Jesus mit seiner Vollmacht dazustellen. Dann kann ich so dienen, dass dem anderen wirklich hilft und dass wirklich was passiert. In jedem Dienst. Wir reden ja manchmal, es gibt so praktische Dienste in der Gemeinde und dann gibt es so geistliche Dienste. Also ich habe diese Unterscheidung in der Bibel noch nicht gefunden. Denn jeder Dienst, ob es ein Wortdienst ist, unterscheiden wir das mal so, ein Rededienst, ein helfender Dienst, ein arbeitender Dienst, das ist immer geistlich und soll den Geschwistern weiterhelfen. Und dann brauche ich das, dass ich mich von meinem Jesus da einfach hinführen lasse und das tue, was von er will, mit dieser Haltung von Esra. Und dann stellt er sich mit seiner Vollmacht dazu. Dann bringt es den Leuten auch was, wenn ich das tue. Sonst hilft es ihnen ja nicht weiter. Deswegen sagt, dann gibt er ihm eine ganze Menge Geld mit. Und dann sagt er in Vers 17, deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer samt den dazugehörigen Speisopfern und Trankopfern und opfere sie auf dem Altar bei dem Haus eures Gottes in Jerusalem. Das habe ich ja eben gesagt. Auch wir Gläubigen, wir brauchen das Opfer Jesu. Wir brauchen sein Kreuz heute noch. Wir brauchen seine Auferstehung heute noch. Damit wir eben anders leben. Damit wir brauchbar sind für den Dienst. Und oft vergessen wir es. Wisst ihr, wir beschäftigen uns doch lieber. Kennt ihr den Epheserbrief? Wir kennen doch immer Kapitel 5 und 6, das kennen wir gut. Aber die vier Kapitel davor, da wird es dann schwieriger. Aber ohne Kapitel 1 bis 4 geht 5 und 6 nicht. Und das vergessen wir oft. Wir stolpern manchmal einfach so in die Praxis rein, wollen jetzt gute Dinge tun. Nein, der eine schafft es besser, der andere weniger gut, weil er andere Erziehung hatte, einen anderen Charakter hatte, dem fällt es schwerer. Und dann verzweifelt er daran. Das funktioniert ja nicht. Wir können uns nicht einfach anstrengen, gut zu sein, und dann hoffen wir mal, dass Gott irgendwie hilft. Nein, der will, dass du tot bist, dass du dich für tot hältst mit seinem Kreuz. Und dass du ihm glaubst, dass du auch Verstehungskraft herauslebst. Er sagt dann zum Beispiel Vers 19, und die Geräte, die dir übergeben werden für den Dienst im Haus deines Gottes, die sollst du vollständig abliefern vor Gott in Jerusalem. Du und ich, jeder von uns hat von Gott eine Gabe bekommen, wie er dienen soll. Und es ist einfach ungehorsam, wenn ich Gott nicht diene. Und Vers 20, und was sonst noch für das Haus deines Gottes notwendig sein wird, was du ausgeben musst, sollst du aus der Schatzkammer des Königs ausgeben. Wo hole ich es mir her? Hole ich mir die Weisheit der Welt? Oder hole ich sie mir aus dem Wort Gottes? Da kommen die Leute, man muss das ja, weißt du, wenn Gott sich nicht mit der Vollmacht dazustellt, also keine geistliche Wirkung ist, dann neigen wir dazu zu kompensieren, so nennt man das ja schlau. Wir müssen das ja irgendwie ausgleichen. Dann kommen wir mit Psychologie, mit Rhetorik. Ja, es ist nicht schlecht, wenn man sich mal überlegt, wenn man was formuliert. Aber dann muss ich das so weit treiben, dass doch irgendeine Wirkung ist. Ist aber nicht seine Wirkung. Dann bleibt es menschlich und wir Menschen können, wir können ja Dinge. Wir können ganze Konzerne aufbauen, wir können ganze Länder aufbauen, wir kriegen schon was hin. Nur nichts Geistliches. Und das ist ja das, worum es hier geht. Er sagt dann weiter zum Beispiel, also er gibt ihm dann Vers 21 diese Vollmacht, dass er sich von den ganzen Schatzmeistern in der Gegend um Juda die materiellen Dinge besorgen kann, die er braucht. Und dann heißt es in Vers 22, da gibt er ihm ein Maß. Und das heißt, bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Kor Weizen und bis zu 100 Bart Wein und bis zu 100 Bart Öl und unbegrenzt Salz. Und ich denke, das sind so Dinge, die kommen uns so bekannt vor. Vielleicht kennt ihr das, Psalm 12, Vers 7. Dein Wort ist Silber siebenmal geläutert. Und 100 ist immer die Fülle des Heiligen Geistes. Er gibt uns durch den Heiligen Geist die Fülle des Wortes. Ich muss sie dafür lesen. Und dann habe ich auch was, was ich weitergeben kann. Dann habe ich auch den Mut und die Weisheit, wie ich meinen Dienst tun soll, wie ich zu Hause vielleicht umgehen soll in den Schwierigkeiten. Er sagt 100 Kor Weizen. Ich habe was zum Aussehen. Und nicht zu wenig. Ich habe 100 Bart Wein. Wein, ihr kennt Wein, das Bild, das Blut Jesu. Abendmahl. Da sehen wir es jedes Mal. Ich habe ohne Ende die Möglichkeit, zu meinem Jesus zu kommen, mich durch sein Blut reinigen und heiligen zu lassen, dass er mich wieder gebrauchen kann. Dass die Gemeinschaft wieder funktioniert. Er sagt 100 Bart Öl, Bild auf den Heiligen Geist. Ich kann der Geistesfülle losgehen und Gott dienen und wandeln und mein Leben führen. Und unbegrenzt Salz. Sind wir ehrlich? Was ist Salz? Salz ist Haltbarkeit. Es soll einen gewissen Wert haben. Nicht loses Gerede. Eure Rede soll alle Zeit mit Salz gewürzt sein, sagt Paulus. Aber Salz ist auch Gericht. Wenn ich was sage, wenn ich Zeugnis gebe oder jemandem helfen will, dann muss das dabei sein. Das muss einen Wert haben, was ich da mache. Aber wisst ihr, das ist ja nicht einfach nur immer, komm zu Gott, der hat dich lieb. Der Ungläubige kann doch gar nicht zu Gott kommen, weil er ihn lieb hat. Gott muss ihm die Schuld wegnehmen, dass er kommen kann. Das ist seine Liebe zu den Menschen, das muss ich ihm sagen. Wir sind manchmal ja so, wir wollen ja keinen auf die Füße treten. Und dann, kennt ihr das? Und dann kommt so Sachen, das ist ja so ein Problem heute. Die Bibel lehrt die Unterordnung der Frau und dann fangen wir uns immer so halb an zu entschuldigen dafür. Müssen wir doch gar nicht. Wir können den Leuten doch die Wahrheit sagen. Das ist dann salzig. Ohne Salz taugt es doch nichts. Wir können doch nicht erwarten, wenn wir den Leuten die halbe Wahrheit sagen, wir sagen ihnen das lieber nicht so viel von der Sünde und vom Gericht sowieso nicht. Und warum sollen die sich denn bekehren? Warum sollen die denn gerettet werden? Weil sie so toll wären. Sind sie ja nicht. Und das sind Dinge, sind in dieser Vollmacht, die der König dem Esra gibt, sind ganz klare Anweisungen drin. Und das geht dann so weiter. Am Schluss heißt es dann nochmal in Vers 27. Jetzt sagt der Esra, was diesen Brief empfangen hat. Er sagt nämlich, gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen und der mir Gnade zugewandt hat vor dem König und seinen Räten und vor allen mächtigen Fürsten des Königs. Und so fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und versammelte die Häupter von Israel, damit sie mit mir hinaufzögen. Der Esra ist sich sehr wohl bewusst, dass er den Auftrag nicht kriegt, weil er einfach so toll ist oder weil er den König überredet hätte. Sondern dass er von der Gnade abhängig ist. Dass er von Gott abhängig ist. Dass der, die diesen König, seine Räte damals, die ganzen Umstände, die Menschen, dass Gott diese Herzen beeinflusst, dass er seinen Dienst machen kann. Wisst ihr, wenn ich mir das alles angucke und wenn ich mir das mal Revue passieren lasse, Jesus ist mein Hohepriester, der mich mit seinem Blut erkauft hat. Sein Leib gegeben hat. Ich bin mitgestorben, bin mit ihm auferstanden geistig, zu einem neuen Leben, wo ich als Priester Gott dienen soll. Ich soll meine Bibel lesen, ich soll mich diesem Wort öffnen, damit er durch das Wort reden kann. Ich soll zu ihm beten. Ich soll meinen Dienst tun in dem Bewusstsein, dass alles von ihm kommt. Dann haben wir viel Arbeit. Und wisst ihr, das ist weniger Arbeit hier, das ist viel mehr Arbeit im Herzen und zu Hause im Gebet und über dem Wort Gottes, weil ich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle meine Haltung ändern muss. Und das ist unangenehm. Ich möchte einen Vers zum Schluss lesen aus Römer 11, Vers 36. Ist auch ganz kurz. Das steht nämlich in Römer Kapitel 11, Vers 36. Übrigens, bevor die Praxis losgeht im Römerbrief, kommt dieser Vers. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Also wir müssen einfach wieder uns bewusst machen, wie in Esra, es kommt alles von ihm, nicht von mir, nicht von meinen menschlichen Fähigkeiten. Es kommt von ihm. Ich erwarte es einfach von ihm und es kommt durch ihn. Ich empfange das nicht einfach und dann kann ich selber losmarschieren. Nein, dann muss ich es durch ihn verwirklichen. Ich muss in ihm bleiben. Ich muss erwarten, dass er es wirkt. Und ich meine, ich habe jetzt eine Gabe bekommen, jetzt kann ich ja machen, wie ich will, sondern es kommt durch ihn. Ich muss in ihm bleiben, in seinem Wort bleiben, ihm gehorsam bleiben, in der Abhängigkeit von ihm bleiben. Und dann steht hier, es ist für ihn, es ist nicht für mich. Früher hat man immer gesagt, den jungen Leuten im Reich Gottes, wenn ihr dienen wollt, dann passt auf drei Dinge auf, an die fällt der Gläubige. Das ist das Geld, das andere Geschlecht und die eigene Ehre. Wisst ihr, was gefährlich ist für einen Prediger? Wenn man ihm sagt, dass er gut gepredigt hat. Dann müssen wir aufpassen, wenn wir jemanden ermutigen wollen, dann sagen wir ihm bitte nicht, der hat eine gute Sache gemacht. Dann überlegen wir uns vielleicht mal was anderes. Das ist gefährlich, weil die Nase dann hochgeht. Und das geht ja für jeden Dienst so. So müssen wir erwarten, dass alles für ihn ist. So wie der Johannes das mal gesagt hat, nicht ich, Christus. Das hat Paulus gesagt, nicht ich, Christus ist es. Diese Predigt war nur gut, in Anführungszeichen, wenn ich runtergehe und ihr sagt, wer hat da gepredigt? Weiß ich nicht, aber ich habe ihn gesehen. Lasst uns das mitnehmen.